Heute in Lesart: Aus dem Wald und über die Dörfer. Bogdan Musial schreibt eine neue Geschichte des sowjetischen Partisanenkriegs. Nachrichten vom Ende der Zivilisation. Der Zweite Weltkrieg im Spiegel einer Collage von Nicholson Baker. Und alles nur gefühlt? Zwei führende deutsche Ökonomen erklären, warum wir Ungleichheit aushalten müssen, wenn wir Freiheit wollen.
Zur Lesart begrüßt sie Sigrid Brinkmann. Den Verbrechen, die im Namen des Kommunismus begangen wurden, gilt das Hauptinteresse des Historikers Bogdan Musial. Er war es, der 1997 Fehler in der Wehrmachtsausstellung des Hamburger Institutes für Sozialforschung entdeckte. Einige der plakatierten Fotos zeigten Opfer des sowjetischen Geheimdienstes und nicht, wie angenommen, von der Wehrmacht Getötete. Musial erzwang eine Neubewertung der Ausstellung und schlug einen Weg ein, den er seither konsequent verfolgt. Generell moniert er, dass eine Mehrzahl der Zeitgeschichtler die Verbrechen der sowjetischen Diktatur noch immer schönt. Als 2008 sein Buch »Kampfplatz Deutschland – Stalins Kriegspläne gegen den Westen« erschien, wurde Musial kritisiert für seine selektive Quellenrezeption und die Ausblendung jüngster historischer Recherchen. Nun hat er einen weiteren Band publiziert, der die Gräueltaten der sowjetischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg untersucht und beschreibt, wie Stalins Leute Krieg im Krieg führten. Bogdan Musial hat bis 1985 in Polen gelebt. Seine Russischkenntnisse erlaubten ihm einen breiten Zugang zu sowjetischen Quellen. In seiner jüngsten Studie konzentriert er sich auf das Kriegsgeschehen in Weißrussland. In Wäldern und Sümpfen versteckten sich Partisanen vor den Deutschen. Und von dort aus zogen sie als marodierende Banden in die Dörfer. Der Historiker Jörg Friedrich hat für die Lesart Bogdan Musials Buch »Der schmutzige Krieg« gelesen.
Ein tapferer Mann ist der Partisan. Ganz aus freien Stücken bereitet er dem Heere, das fremden Boden betritt, einen blutigen Empfang. Es hat dort nämlich nichts verloren. Freudig unterstützen den Partisanen die Bauern, die Händler, die Priester bei der Säuberung des Vaterlands. Von irgendetwas muss er schließlich in seinem Hinterhalt leben. Für den Kriegsrechtskundigen, sagen wir den Justizminister der George-Bush-Administration, ist der Partisan schlichtweg ein Verbrecher. So will es das Völkerrecht. Aber es will nicht, dass er verbrecherisch behandelt wird. Denn zweifelsohne ist der Verbrecher Mensch und Träger von Menschenrechten. Damit wären wir bei der deutschen Wehrmacht, die gerade jetzt vor 68 Jahren ungebeten nach Russland zog, dort auf einen zähen Partisanenwiderstand stieß und ihn auf eine Weise liquidierte, die weltweit als höchst kriminell angesehen wird. Dies, kurz gesagt, gründet in der von den Unsrigen sogenannten Austrocknung des Partisanensumpfs. Das heißt Massakern an der Dorfbevölkerung, der eine Nähe zu den Partisanen unterstellt ward. Die Banden in ihren Verstecken aufzuspüren und auszuschalten, kostete Aufwand und lenkte von der eigentlichen Sorge der Wehrmacht ab, die Rote Armee unterzukriegen. Massakrierung der Zivilbevölkerung war nebenbei ein allen Parteien des Weltkriegs geläufiges Kriegsmittel. Der Zivilist, Bauer, Magd und Mägdekind sitzt im Partisanenkrieg exakt in der Schusslinie zweier Fronten. Dies schärfer herausgearbeitet und sauberer belegt zu haben als aller Historiker vor ihm, ist das Verdienst Bogdan Musials, dessen Werke dem Leser regelmäßig die Schuppen von den Augen pusten.
Die beiden Parteien verfahren nach dem Prinzip, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Aus deutscher Sicht waren die Bewohner der Partisanenzonen vogelfrei, gleichgültig, ob sie die Partisanen unterstützten oder nicht. Ähnlich behandelten die Partisanen die Bewohner der Gebiete, die sie nicht kontrollierten. Im November 1942 klagte der Sowjetkommissar der weißrussischen Diversionsbrigade: Die Partisanen kompromittieren sich in den Augen der Bevölkerung als eine Plündererbande, denn sie marodieren, begehen Diebstähle und erschießen Zivilisten im betrunkenen Zustand.
Die Schändlichkeiten der Wehrmacht in Russland im Allgemeinen und bei der Partisanenabwehr im Besonderen werden hierzulande jedem Schulkind und Fernsehgucker genügend drastisch eingepaukt, dass sich die Frage erübrigt, wer dieser Partisan denn eigentlich ist. Ein heimatliebendes Opfer deutscher Schlechter, was sonst? Erstens richtig, zweitens falsch. Denn sonst ist er noch ein heimatliebender Schlechter seiner eigenen Mitbürger. Das geht übereinstimmend aus sowjetischen wie deutschen Militärquellen hervor. Die Deutschen melden:
In den von deutschen Truppen nicht belegten Ortschaften erschießen sie die von uns eingesetzten Bürgermeister, Verwaltungsorgane und Ordnungsdienstmänner mitsamt ihren Familien. Die Angehörigen der Bürgermeister und Ortsschulzen werden von den Partisanen in Ställe gesperrt und bei lebendigem Leibe verbrannt.
Um dies zu quantifizieren, schreibt Musial:
Nach einem Bericht des weißrussischen Stabes vernichteten die sowjetischen Partisanen in Weißrussland zwischen Juni 1941 und Januar 1944 exakt 17.431 Polizisten und Verräter. Bezeichnenderweise werden im Abschlussbericht für das Jahr 1944 keine Angaben über die getöteten Polizisten und Verräter mehr aufgeführt. Es ging dabei offensichtlich darum, das Ausmaß des angeblichen Verrats und der Kollaboration mit den deutschen Besatzern zu kaschieren.
Geschätzt wird, dass auf dem weißrussischen Territorium etwa 40.000 Einheimische in der Bezirksverwaltung tätig waren. Kalkuliert man die breiten Abrechnungen von 1944, die Familienangehörigen und das gesamte sowjetische Kriegsgebiet mit ein, so sind wohl weit über 100.000 russische Zivilleben zu beklagen. Die Zivilopfer des deutschen Antipartisanenkriegs in seinem Zentrum Weißrussland schätzt Musial auf zwischen 1 und 200.000. Dabei hielten sich die Wehrmachtsverluste in Grenzen.
Insgesamt mögen es zwischen 6.000 und 7.000 gewesen sein.
Die Geschichtsschreibung in Staaten mit aufmerksamer Zensur, wie Russland oder die Bundesrepublik, operiert vorzugsweise mit Legenden, gerührt aus Zutaten der Wirklichkeit und der Unwirklichkeit. Eine gefilterte, zensurierte Wirklichkeit wird legendär. Zensuriert wird gern, dass die Partisanenbewegung zu einem Teil bemannt war von NKWD-Kadern, dem sowjetischen Pendant der SS. Ferner, dass sie alles andere als ein Volkswiderstand gegen den Aggressor gewesen ist, sondern ein von Stalins Leuten zentral konzipierter, irregulärer Arm der Streitkräfte, sagen wir, wie die blutigen Chetniks im jüngsten Jugoslawienkrieg als Arm der serbischen Armee wüteten. Fachleute fürs Grobe. Es bedarf wohl eines polnischen Autors, um einen so traurigen wie menschlichen Sachverhalt zu zeichnen. Dass der Großteil der Partisanen aus überrollten Rotarmisten, geflohenen Gefangenen und Deserteuren bestand, die ohne weitere politisch-militärische Ambition sich im Walde zusammenrotteten, um nicht im deutschen Gewahrsam zu krepieren. Wie überleben Männer im Wald? Sie plündern die Bauern, die nichts übrig haben und darum lahmgeschlagen werden. Man unterhält sich mit Saufen und Vergewaltigen, kämpft allenfalls, um diesen Verweil zu verteidigen, weiß Verwundeten nicht zu helfen, Geschlechtskranke nicht zu heilen, kann mit Schwangeren und mit Gefangenen nichts anfangen und erforderlichenfalls wird aller Ballast und was immer sich muckt, umgelegt. Hier und da existierten Kontakte zu väterchen Stalin und seinen Planbürokraten in der Ferne, dass sie per Flugzeug ein so knappes Lebenselixier abwürfen wie Salz oder Sprengstoff und Munition. Die Erfolgsmeldungen sind sozialismusüblich frisiert, Gefechtserfolge gegen die Deutschen traten eher selten ein. Die aus Moskau befohlenen Anschläge auf Schienen und Depots schon häufiger, doch nicht häufig genug, dass sie von unseren tüchtigen Pionieren nicht mehr zu flicken waren. Ihre stattlichsten Erfolge erzielten die Partisanen beim Abmurksen von Landsleuten, die der Wehrmacht behilflich waren, etwa dabei, die Partisanen aufzugabeln, denn dazu gehört Ortskunde. Im Übrigen gab es auch Ausnahmeerscheinungen wie den Obersten Nitschiporowitsch, der heldenmütig und unerbittlich mit seinen Banditen den Deutschen zusetzte, allein weil sie seine Heimat nicht zu befreien, sondern zu unterwerfen kamen, häufig das kleinere, meist das größere Übel waren als der Kommunismus. Nitschiporowitschs Leben endete im Januar 1945 in Moskaus NKWD-Gefängnis Butyrka. Stalins servile Henker ertrugen nicht eine so stolze Gestalt.
Jörg Friedrich über Der schmutzige Krieg, Sowjetische Partisanen 1941 bis 1944, Mythos und Wirklichkeit. Bogdan Musials Buch ist im Schöning Verlag erschienen.
Deutschlandradio Kultur. Lesart. Das politische Buchmagazin.
Nicholson Baker ist ein amerikanischer Romanschriftsteller und Essayist. In jüngster Zeit greift er explizit politische Themen auf. 2004 den Einmarsch in den Irak und 2008 die Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs. Sein Buch Human Smoke, das im Deutschen unter dem Titel Menschenrauch erschienen ist, endet im Jahr 1941, als die Japaner Pearl Harbor angriffen. Baker betont, dass er die Quellen für sein Buch einzig in Bibliotheken gesucht hat, die jedem Bürger offen stehen. Archivmaterial, auf das nur Historiker Zugriff haben, interessiert ihn nicht. Nicholson Baker hat eine subjektive Chronik geschrieben und ist dafür in den USA heftig angegriffen worden. Menschenrauch wurde als das naive Werk eines Pazifisten abgetan, als Sensationslüstern außerdem. Eine Katastrophe vom Ausmaß des Zweiten Weltkriegs, davon ist der 1957 geborene Autor überzeugt, hatte mehr Kraftzentren als nur Nazi-Deutschland. Der Soziologe und Publizist Alexander Schuller über eine Geschichtsmontage, die uns Churchill als perfiden Kriegstreiber und Roosevelt als überforderten Schlaumeier vorführt.
After long journeys, toils and victories across the lands and oceans, across so many deadly battlefields, the armies of the great allies have traversed Germany and have joined hands together.
Wir Deutsche haben aus unserer Geschichte gelernt. Gerne zeigen wir anderen die Gedenkstätten unserer Schandtaten. Das ist einmalig. Wir verfügen nicht nur über eine Ästhetik, sondern auch über eine Ethik des Grauens. Auch das ist einmalig. Mit unserer Schuld, mit unserem Schuldbewusstsein kann keiner mithalten. Da muss es uns verwirren, dass immer neue Publikationen in der englischsprachigen Wissenschaft uns unser Geschichtsbild streitig machen. Es sei alles viel komplizierter, heißt es. Den Ersten Weltkrieg hätten mit ihrer Umzingelungspolitik vor allem Franzosen und Engländer herbeigeführt. Versailles sei der Boden, auf dem sowohl der Kommunismus als auch der Faschismus als auch der Zweite Weltkrieg entstehen konnten. Die 14 Punkte des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson hätten nicht Befreiung und Befriedung der europäischen Völker geschaffen, sondern Rassenhass und Völkermord. Einige Autoren bezweifeln sogar, dass das Bündnis der Westmächte mit der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg dem Weltfrieden gedient habe. Wir als Deutsche wissen, dass das absurd ist und äußerst gefährlich. Aber die Publikationen sind da, die Fakten, die Argumente. Das jetzt auch auf Deutsch erschienene Buch Menschenrauch von Nicholson Baker bedroht die nach dem Krieg entwickelte politische Identität der Deutschen in besonders perfider Weise. Es argumentiert nämlich nicht, es belegt. Es verfügt über eine ausführliche Bibliografie, einen Quellennachweis und ein umfangreiches Personen- und Sachregister. Akribisch, wie Walter Kempowski im Echolot, montiert Baker Dokumente, Nachrichten, Briefe, Gesprächsfetzen, Protokolle. Mit diesem dokumentarischen Verfahren erfasst Baker die oft wirre Suche der Westmächte nach dem besten Feind für den nächsten Weltkrieg. Roosevelt, vor allem aber Churchill, betrachteten die Sowjetunion offenbar lange Zeit als idealen Feind und Hitler und Mussolini als ideale Partner. Im Januar 1927 schreibt Churchill an Mussolini:
Wäre ich Italiener, so hätte ich vollen Herzens von Anfang bis Ende ihres siegreichen Kampfes gegen die gemeinen Gelüste und Begierden des Leninismus an ihrer Seite gestanden.
Baker macht deutlich, dass Churchill euphorisch von einem Zweiten Weltkrieg träumte. Er schreibt im März 1929:
Der Tod steht bereit, gehorsam, ungeduldig, dienstwillig, bereit, die Völker in Massen niederzumähen, bereit, wenn aufgefordert, ohne Hoffnung auf Wiedergutmachung, all das zu zermalmen, was von unserer Zivilisation verblieben ist. Er wartet nur auf das Kommando.
Churchill taumelt zwischen einer unterwürfigen Angst vor den Sowjets und einem eliminatorischen Hass auf die Deutschen. Dabei entfesselt er geradezu faschistische Fantasien. Lange vor Auschwitz und lange vor Dresden, erklärt Churchill, bezogen auf die Deutschen und den Ersten Weltkrieg,
extrem giftiges Gas hätte jeden Widerstand beendet. Tausende von Flugzeugen hätten ihre Städte zerstört.
Offenbar hatte Churchill keine Lust, über den Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus nachzudenken. Mal sollten die Kommunisten gegen die Faschisten, dann wieder die Faschisten gegen die Kommunisten in Stellung gebracht werden. Allesamt waren sie Feinde des Empire und insofern für Churchill austauschbar. Darin war er typisch für die Westmächte insgesamt. Noch 1938, nach Bücherverbrennung und Ariergesetzen, meinte der amerikanische Senator Burke, dass Hitler dem Wohl des ganzen deutschen Volkes diene. Dass die Westmächte sich schließlich für die Koalition mit den Russen und gegen die Deutschen entschieden, ist eigentlich Zufall. Der Vertrag von München, noch im Herbst 1938 geschlossen, war als Bündnis zwischen Frankreich, England und Deutschland gegen die Sowjetunion gedacht. Baker meint, dass der Zweite Weltkrieg, der blutigste Krieg aller Zeiten, vor allem dem Spieltrieb des kriegswütigen Winston Churchill zu verdanken sei. In dieser Meinung wird Baker unterstützt von einer Vielzahl englischsprachiger Wissenschaftler. Der US-amerikanische Autor Patrick Buchanan etwa spricht von einem unnötigen Krieg. Der Brite Alan Clark von einem Selbstmord des englischen Empire. Der Brite John Charmley sieht Churchill als Kindskopf. Diese und andere Autoren sind sich, bei allen Unterschieden, darin einig, dass die beiden Weltkriege von strategischen Dilettanten geführt wurden. Auch Baker zeigt, wie wenig sich sowohl die Westmächte als auch Hitler über die Interessen ihrer Gegner und ihrer Partner im Klaren waren. Selbst ihre eigenen Interessen hätten sie durch eine ideologische Brille verzerrt wahrgenommen. Baker präsentiert Churchill als leidenschaftlichen Kriegstreiber, Roosevelt als intellektuell überforderten Schlaumeier. Das Beste, was Baker von diesen Rettern des Abendlandes sagen kann, ist, dass sie es nicht so gemeint hätten. Nur Stalin scheint aus seinen anfänglichen Fehlern schnell und konsequent gelernt zu haben. Das bekommen wir noch heute zu spüren. Wer den Krieg verliert, der verliert auch seine Würde, lautet ein berühmter Satz des Schweizer Historikers Jakob Burckhardt. Die Parole der Deutschen nach 1945 hieß dann auch, nie wieder Subjekt sein, nur noch Objekt, Ikone von Schuld und Schande. Als freier Mensch kann aber nur gelten, wer die Herrschaft über seine Geschichte besitzt. Auch das ist eine Lektion von Nicholson Bakers Geschichtsmontage.
Alexander Schuller rezensierte Nicholson Bakers Buch Menschenrauch. Es ist im Rowohlt Verlag herausgekommen. Und nun in der Lesart weitere Neuerscheinungen in kompakter Form.
Kurz und kritisch. Machen Computerspiele dumm, einsam und gewalttätig? Das Niveau der öffentlichen Diskussion hierüber entspricht selten der tatsächlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung der elektronischen Daddelspiele. Hier schafft ein Sammelband mit Aufsätzen Abhilfe, die das Phänomen Computerspiele interdisziplinär angehen. Pädagogen schreiben über das Bildungs- wie das Gewaltpotenzial des animierten Zeitvertreibs, Literaturwissenschaftler über das interaktive Erleben virtueller Welten, Soziologen und Politologen über das Verhältnis von Spielkultur, gesellschaftlicher Realität und Medienpolitik. Kein Ratgeber für besorgte Eltern, sondern ein anspruchsvolles und äußerst informatives Lesebuch über einen Bereich unserer Kultur, dessen Bedeutung rasant zunimmt. Egal, ob man nun mitspielt oder nicht. Wie wir spielen, was wir werden. Computerspiele in unserer Gesellschaft. Herausgegeben von Tobias Befsch und Holger Zapf. UVK Verlag. Blutigen Laien ein Computerbetriebssystem erklären. So begann vor 18 Jahren die Dummies-Buchreihe. Inzwischen gibt es Molekularbiologie für Dummies, die Bibel für Dummies und nun auch deutsche Geschichte für Dummies. Letztere geschrieben von Christian von Dittfurt. Doch was wurde dabei aus der Grundidee der gelb-schwarzen Ratgeber, nämlich Lesern ohne große Vorkenntnisse kurz und bündig das Wichtigste zu erklären? Ein Wälzer von 600 Seiten über die Historie der Deutschen. Wer bisher vor Geschichtsbüchern zurückgeschreckt ist, durfte es auch hier tun, trotz der vielen grafischen Spirenzchen, die den endlosen Textfluss auflockern sollen. Und trotz des betont lässigen Schreibstils, dessen Flapsigkeit spätestens beim Thema Holocaust unangebracht wirkt. Ein entbehrliches Buch. Deutsche Geschichte für Dummies von Christian von Dittfurt, Wielei VCH Verlag. Was wäre die europäische, ja, die Weltarchitektur ohne ihn? Das Werk von Andrea Palladio, dessen 500. Geburtstag erst kurz zurückliegt, wirkt bis heute nach. Mal offensichtlich, mal verborgen. Palladio arbeitete nach seinen römischen Studien vor allem im Veneto und begründete den Klassizismus in Europa. Der Palladianismus war wohl der erste wirklich internationale Stil. In seinen weltberühmten 4 Büchern zur Architektur hat sich der Künstler, fast mehr noch als in seinen Bauten, eindrucksvoll verewigt. Aber über diesen wahrhaft Großen der Baukunst selbst weiß man nicht allzu viel. Ein wenig Licht dringt jetzt ins Dunkel, dank eines schmalen, spannenden Buches, in dem einer der namhaftesten Palladio-Forscher verborgene Spuren des Architekten freilegt, die dieser vielleicht sogar bewusst verwischte. Eine gelungene Einführung von Andreas Bayer setzt den Leser gut auf die Fährte und verstärkt das Vergnügen an diesem Band aus der schönen, rot gebundenen Salto-Reihe. Palladio – Lebensspuren von Guido Beltramini, Wagenbach Verlag.
Michael Hüter ist Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Der Schweizer Ökonom Thomas Straupa leitet das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut. Beide Wissenschaftler stört es erheblich, dass in Diskussionen, die gesellschaftlichen Unmut und zwingende, mit Verlusten einhergehende Aufgaben betreffen, so häufig von Gefühl die Rede sei. Politiker, so ihre Beobachtung, zögen sich, in Kenntnis gegenteiliger Tatsachen, bei Debatten über Gerechtigkeitsdefizite schnell auf das emotionale Erleben zurück. Straupa und Hüter erkennen darin den Ausdruck einer großen Verunsicherung. Folglich machen sie diesen Missstand gleich zum Titel ihrer Schrift, die schier grenzenloses Vertrauen in die selbstregulierenden Kräfte der Marktwirtschaft setzt. Der Soziologe Wolfgang Sowski hat ihr Buch »Die gefühlte Ungerechtigkeit« für die Lesart rezensiert.
Je näher die Wahltermine rücken, desto lauter tönen die Parolen. Klagen über soziale Ungerechtigkeit und kollektive Verarmung, über Spekulation, Globalisierung und Marktversagen gehören zum Standardrepertoire der politischen Rhetorik. Sie verstärken eine weithin verbreitete Befindlichkeit. Neben Angst und Argwohn grassiert in der Gesellschaft das Gefühl, zunehmend ins Hintertreffen geraten zu sein. Groß ist die Empörung über unverdiente Prämien und Privilegien. Die Märkte sollen, so die populäre Forderung, von Staats wegen reguliert, unübersichtliche Entwicklungen kanalisiert, Ungleichheiten nivelliert werden. Gegen diese Mentalität schreiben Michael Hüter und Thomas Straupa mit Werf und Scharfsinn an.
Die deutliche Aversion gegen die Marktwirtschaft hat eine lange Geschichte. Die Vorstellung des Marktmechanismus widerstrebt den Deutschen zutiefst. Sie glauben idealistisch unverzagt daran, dass Gutes nur aus Gutem folgen könne. Noch dazu verwechseln die meisten dann auch das Gute mit der guten Absicht, was dann vollends in die Irre leitet. Für den Menschen ist die Marktwirtschaft eine permanente Störung, denn sie garantiert, dass ständig vieles oder sogar alles anders wird.
Desorientierung, Untertanengeist, schwache Freiheitstradition, verspätete Modernisierung, nicht zuletzt die Erfahrung totalitärer Staatswirtschaft, sind für die Autoren die historischen Ursachen, die den Menschen hierzulande den Sinn für Chancen und Selbstständigkeit ausgetrieben haben. Die Folgen sind verheerend. Statt Transparenz setzt man auf Vorschriften. Anstatt die Märkte zu öffnen und Innovationen zu fördern, nimmt man Zuflucht zu Protektionismus und verteilt, was man schon längst nicht mehr hat. Zwar hat die Ungleichheit der Einkommen weltweit zugenommen.
Ebenso wahr ist aber auch, dass die durchschnittlichen Realeinkommen der ärmsten Bevölkerungsgruppen gestiegen sind. Ungleichheit ist relativ. Die Armen werden keineswegs ärmer, die Reichen werden nur reicher.
Wie ihre Gegner im öffentlichen Diskurs verwechseln Hüter und Strauper jedoch Gerechtigkeit mit sozialer Gleichheit. Das Prinzip der Egalität fordert allen das Gleiche. Die Gerechtigkeit aber sagt, jedem das Seine. Auch wenn man das Gleichheitsprinzip zu Recht für ruinös hält, so ist die Klage über Unfairness nicht dadurch zu erledigen, dass man den aktuellen Vergleich der Besitzstände kurzerhand durch einen historischen ersetzt. In Fragen der Gerechtigkeit ist jeder Vergleich irreführend.
Statt für faire Zugangs- und Erwerbsmöglichkeiten aller Menschen auf offenen Märkten zu sorgen, versuchten Staat und Politik eine möglichst hohe Gleichheit von Lebensbedingungen, notfalls auch gegen den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel herzustellen. Statt Chancen zu eröffnen, wurde Geld verteilt.
Dagegen plädieren die Autoren in der Tradition des deutschen Ordoliberalismus für eine Art neuen Gesellschaftsvertrag. Zwar beruhen Gesellschaften niemals auf allgemeinen Abkommen, aber es gibt kollektive Überzeugungen, die dringend der Revision bedürfen. Ordnungspolitik hat das Individuum an die erste Stelle zu setzen, ihm zugleich aber die Haftung für sein Handeln zuzumuten. Statt Verteilung soll der starke, schlanke Staat die Partizipation der Bürger garantieren. Freier Wettbewerb, offene Märkte für Waren, Arbeit und Kapital, Kampf gegen Marktmacht und Monopolbildung, Subsidiarität bei der sozialen Grundsicherung, Chancen zum Wieder- und Seiteneinstieg, vor allem aber Teilhabe durch lebenslange Bildung. Das sind die Stichworte für ein Reformprogramm, das die Autoren der deutschen Politik verordnen möchten.
Wenn in einer Gesellschaft der Ungleichen nicht wenigstens bei den durch den Staat verordneten Bildungsinstitutionen Chancengleichheit und Zutritt für jedermann angestrebt werden, entsteht Ungerechtigkeit, die nicht mehr hingenommen werden kann und sich im Verlauf eines Erwerbslebens zum massiven sozialen Problem summiert. Bei der Ermöglichung eines fairen Starts gibt es keine Alternative zum Staat. Wer beim Einstieg ins System Chancenungleichheiten zulässt, nimmt in Kauf, dass die nötigen Aufhol- und Korrekturmaßnahmen später nur umso schwieriger und teurer sind.
Hüters und Straupers lesenswertes Reformmanifest mündet einmal mehr in das Paradoxon aller wohlgemeinten Staatspädagogik. Indem er dem Individuum ein selbstständiges Leben ermöglicht, macht sich Vater Staat am Ende überflüssig. Aber solange es ihm allein obliegt, die Chancen zur Freiheit zu eröffnen, wird er niemals überflüssig. Das Vertrauen der Autoren in den historischen Fortschritt, in die guten Seiten aller Innovation, in den heilsamen Zwang zur Kreativität, ja sogar in die Förderung des Gemeinwohls durch Rivalität, ist ungebrochen. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Weder der Staat noch der Markt sind Institutionen der Gerechtigkeit. So sehr man dieser Streitschrift in ihrem kritischen Impetus zustimmen mag, eine Renaissance des Liberalismus setzt voraus, dass die Idee der Freiheit sich alsbald von ihren alten Illusionen verabschiedet.
Der Soziologe Wolfgang Sowski hat das Buch »Die gefühlte Ungerechtigkeit« der beiden Wirtschaftsexperten Michael Hüter und Thomas Strauper gelesen. »Warum wir Ungleichheit aushalten müssen, wenn wir Freiheit wollen«, diese Erkenntnis gibt den Untertitel ab. Herausgebracht hat die Schrift der Econ Verlag. Buchempfehlung.
Spannendste Buch, das ich eigentlich so in den letzten 10, 15 Jahren gelesen habe und das mir in der aktuellen Situation immer wieder auf den Schreibtisch kommt, ist von Richard Sennett, Der flexible Mensch. Und Richard Sennett beschreibt in diesem Buch am Beispiel Amerikas, dass die Betriebe oder Organisationen, die am härtesten Sicherheit angehen, die am meisten reformieren, die das meiste Misstrauen in ihre Belegschaften bringen, die schlechtesten Wachstumsentwicklungen haben. Und er stellt die Gegenthese auf, dass Sicherheit eine Voraussetzung ist für Produktivität, für Ideen, für Innovation.
Florian Pronold, der Mitte Juli Ludwig Stiegler als Landesvorsitzender der SPD in Bayern nachfolgen wird, empfiehlt »Der flexible Mensch« von Richard Sennett. Das Buch des amerikanischen Soziologen ist im Goldmann Verlag erschienen. Die Manuskripte unseres politischen Buchmagazins können Sie im Internet nachlesen, wenn Sie die Lesart auf unserer Homepage www.dradio.de anklicken. Kommenden Sonntag hören Sie die nächste Ausgabe. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigrid Brinkmann. Ich wünsche einen guten Tag.